Herzlichen Dank, Franz, für deine Botschaft. Es hat mich getroffen. Es hat mich sehr getroffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch aufnahmefähig seid. Und wenn jemand merkt, es ist jetzt too much für mich, ich habe kein Problem, wenn du rausgehst und mal wieder Regenluft schmeckst. So, also seid, fühlt euch frei. Ich finde das ganz wichtig. Ich habe gestern Abend das praktisch versucht auf den Boden zu bringen. Was heißt eigentlich Mitarbeiterleiterschaft, wenn wir mit dieser Perspektive auf das Reich Gottes unterwegs sind? Kannst du mir die Folie einblenden? Genau, ich habe das übertitelt mit die größere Perspektive, und weil ich bloß eine, das lasse ich noch schnell stehen, Folie habe für alle meine Parts, muss ich mich da kurz durchklicken. Da habe ich gestern gesagt, es geht um eine Neuschöpfung. Dass wir diese Neuschöpfung im Fokus haben, und das hast du jetzt heute Morgen in einer enormen Tiefe noch verdeutlicht, Franz. Es geht nicht darum, dass wir irgendein Programm abspulen oder die richtigen Dinge tun, sondern dass unser Herz verändert wird. Und ich möchte an zwei Beispielen kurz noch was sagen zum Thema Tut Buße. Ich habe das gestern Abend angetönt, dass wir haben eigentlich ein völlig falsches Verständnis von Buße. Ich muss für was bezahlen, aber es geht um eine Neuausrichtung, um einen völlig neuen Blick. Und das heißt, was bis jetzt galt, das gilt nicht mehr. Ich darf mich von dem nicht prägen und bestimmen lassen, sondern vom Reich Gottes, von Reich Gottes Werten, vom Herz Jesu, dass mein Herz verwandelt wird in sein Herz. Es war mal ein Referent bei uns in der Gemeinde, und der hat ernüchtert festgestellt, dass viele Christen zum Glauben kommen, aber auf den alten Gleisen weiterfahren. Und zuerst habe ich das wie nicht verstanden. Ich denke, heute verstehe ich es etwas besser, dass wir unser Leben immer noch handeln, wie wenn Jesus nicht Herr wäre, aber wir sind auch noch Christ. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich bringe zwei ganz knackige Beispiele. Ich und meine Frau, wir sind immer auch wieder mit jungen Menschen unterwegs, Ehevorbereitung und die ganze Thematik der Sexualität und, ist ein heißes Thema, will ich hier nicht vertieft ausführen, ist auch nicht das Thema. Aber da kommen immer wieder dieselben Fragen: Was ist erlaubt und was nicht? Und dann, die Bibel sagt nichts zu. Darf man, bevor man verheiratet ist, zusammen in die Ferien gehen, zusammen wohnen? Da findest du nichts in der Bibel. So, das ist so eine Aussage, wo wir oft damit konfrontiert sind. Dann frage ich jeweils zurück: Hast du schon mal den Begriff Atombombe in der Bibel gefunden? So, in meiner Konkordanz kommt das nicht vor. Und was will ich damit sagen? Wenn wir die Bibel wie ein Lexikon behandeln, finden wir oft keine Antworten. Aber die Bibel ist nicht ein Lexikon, ein Nachschlagewerk. Im Zeitalter von Wikipedia und Google sind wir gefährdet, uns immer wieder so Infos reinzuholen. Die Bibel ist eine Offenbarung des Herzens Gottes. Und das findest du nicht lexikamäßig, sondern ich muss diesen Herzschlag wahrnehmen. Und dann merkst du plötzlich, da steht so viel drin. Gott braucht oft die Beziehung zwischen Mann und Frau als Ausdruck seiner Beziehung zu seinem Volk. Epheser 5 lässt grüßen. So, wir Männer sollen die Frauen so lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Das habt ihr auch schon gehört, oder? Die Männer wissen von Epheser 5 ja vor allem eine Aussage, dass sich die Frauen unterordnen sollen. Das wissen erstaunlich viele Männer, ist mir schon aufgefallen. Aber den Kontext, da wird es dann bald einmal schwieriger. Und versteht ihr, wenn wir diese geniale Thematik der Sexualität lexikonmäßig abhandeln wollen, dann kommen wir nirgends hin. Aber wenn wir die großen Linien entdecken in der Bibel, diesen Gott der Beziehung, der Beziehungen und diesen Gott der Bünde, Gott ist ein Gott der Bünde, er hat einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel und er hat in Jesus diesen ewigen Bund geschlossen. Und dann stellt sich die Frage, wie kommt in meinem Zusammensein mit meiner Freundin oder mit meiner Frau, es hört ja mit der Hochzeit dann nicht auf, dieser Gott des Bundes zum Ausdruck. Wenn wir diese lebendigen Briefe sein wollen, wenn unser Leben Ausdruck des Wesens Gottes sein darf, dann gilt doch das auch für das Miteinander von Mann und Frau. Und dann stellen sich gewisse Fragen plötzlich überhaupt nicht mehr, weil wir das doof finden. Und dieses, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, das verändert mich nicht. Das ist immer noch ein, was muss ich erfüllen, damit ich gut bin. Und diese Schiene, das hat nichts mit Buße zu tun. Das ist diese Welt. Diese Welt funktioniert so. Du darfst problemlos innerorts 80 fahren, solange dich niemand erwischt. Hast du das gewusst? Es ist so. Du kannst mit 180 über die Autobahn brettern, solange du nicht geblitzt wirst, kein Problem. Es ist so. Was ist erlaubt, was nicht? So tickt unsere Gesellschaft. Das sind die Werte dieser Welt. Du darfst in der Steuererklärung Dinge nicht angeben, solange man dich nicht erwischt. So. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch Nebenverdienste da irgendwo unter den Tisch fallen zu lassen. Und das ist erstaunlich, was da alles möglich ist oder nicht möglich ist. Und dasselbe bin ich bei den Finanzen. Es sind ja immer diese heißen Themen. Irgendwo muss sich doch herauskristallisieren, was heißt es denn, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Als Gemeindeleiter, da können sicher verschiedene mitreden, gibt es bezüglich Finanzen eine Frage, die etwa gestellt wird, muss ich, das ist schon falsch, vom Brutto- oder vom Nettolohn den Zehnten zahlen. Dann sage ich jeweils, ja, was steht im Lexikon? Schlag mal nach, Bruttolohn, Nettolohn. Aber versteht ihr, die Frage ist völlig falsch. Wenn ich die Bibel lese, so wie ich Gott erlebe in meinem Leben, der ist total großzügig. Und er will mich verwandeln, dass ich ein großzügiges Herz erhalte. Und ich habe das vorhin gesagt bei der Kollekte, wenn ich da was nicht reinlegen darf, dann fühle ich mich beschissen. Versteht ihr? Es ist, geben zu dürfen, ist eine Chance für mein Herz. Versteht ihr das? Und der Zehnte, das ist eine Hilfestellung, es ist wie ein Handlauf, es ist... Im Kindergarten, da lernst du gewisse Dinge, in einer Gruppe zusammensitzen und gemeinsam eine Geschichte zu hören. Und das soll die Sozialkompetenz unter anderem soll das fördern. Ich bin auch noch ein bisschen Pädagoge, ich war ja ursprünglich Lehrer. Und das ist ein Handlauf. Mir gehört grundsätzlich nichts. Wie komme ich auf die Idee, dass 90% mir gehören? Das ist eine absolute Frechheit. Mir gehört nichts. Und wenn es darum geht, wie viel muss ich geben, ist die Frage falsch. Die Frage ist, was darf ich mit dem alles, was kann ich mit dem allen bewegen, damit Gottes Großzügigkeit sichtbar wird? Das ist, und wenn die Gemeinde Salz und Licht sein darf, soll in dieser Welt, dann ist Großzügigkeit auch ein Teil davon. Und das beschränkt sich notabene nicht aufs Portemonnaie und hat notabene sehr viel mit Barmherzigkeit zu tun. Sehr viel. Und etwas, was mich jeweils sehr trifft, wenn Menschen, die nicht, sich nicht zur Gemeinde zählen, nicht Christen sind, sagen, bei euch dreht sich alles nur ums Geld. Das ist etwas, was mich enorm trifft. Wenn wir diesen Geruch verbreiten, dann stimmt was nicht. Dann ist was nicht wirklich auf den Boden gekommen. Und das, wenn es um Mitarbeiter und Leiterschaft geht, es geht eben um diese Neuausrichtung. Ich kann nicht nach den Maßstäben wie bis anhin weiterfahren. Wir haben Prinzipien in der Geschäftswelt, das hat einige Unternehmer da bei uns. Und da weißt du, jedes Unternehmen funktioniert nach gewissen Prinzipien und die Rendite ist ganz, ganz wichtig für ein Unternehmen, dass man die steigern kann und Umsatz steigern kann und, und. Aber eigentlich geht es doch darum, dass Menschen zum Blühen kommen, dass eine Gesellschaft zum Blühen kommt, dass Leben sich ausbreitet. Und das heißt, als Christ in der Unternehmerwelt bin ich primär Vater, der mithilft, dass sich da Leben entfalten kann. Also ich bringe Reich Gottes Maßstäbe hinein und nicht umgekehrt. Und was heißt das jetzt auch in Bezug auf Mitarbeiterschaft, Leiterschaft? Das möchte ich heute Morgen noch ganz kurz etwas beleuchten. Das war gestern. So. Ich habe das übertitelt mit Erwählt und Berufen und freiwillig und ehrenamtlich. Ihr werdet hoffentlich am Schluss etwas besser wissen, was ich damit meine. Was verstehen wir unter Mitarbeiter? Ich habe das gestern Abend schon kurz skizziert. Arbeit ist drin in diesem Wort und das löst in mir etwas aus. Es geht darum, dass ich was tue. Und es gibt gute Arbeiter und es gibt weniger gute Arbeiter. Und von daher merken wir schon, die Begrifflichkeit ist eigentlich schlecht. Ich weiß, dass ihr in eurer Gemeinde, Andreas und Katrin, viel von Söhnen und Töchtern sprecht oder von Mandatsträgern. Und es gibt noch einen anderen Begriff. Ich weiß nicht. Repräsentanten, ja, genau. Und da merken wir, dass mit dem Begriff Mitarbeiter wir eigentlich nicht auf den Punkt bringen, worum es geht. Aber ich will nicht jetzt mit Begriffen arbeiten, sondern versuchen, das inhaltlich noch etwas anders zu beleuchten. Stell dir mal vor, wenn Mitarbeiter aus der Perspektive Gottes angesehen wird, könnte es ja auch heißen, das sind Menschen, mit denen Gott arbeitet. Also dann geht es nicht um meine Arbeit, sondern er hat Arbeit mit mir. Das könnte auch Mitarbeit sein. Er arbeitet mit mir. Er hat mit mir Arbeit, aber das heißt auch, er geht mit mir eine Partnerschaft ein. Wir sind Partner im Reich Gottesbau. Er bezieht uns mit ein, sein Reich zu bauen. Es ist wichtig, gerade auch im Gemeindebau eine Perspektive zu haben, die nicht den Menschen als Dienstleister im Fokus hat, als Gabenträger, als einer, der mir hilft, mein Ding auf den Boden zu bringen, sondern als Menschen, als Geschöpf, als Schöpfung Gottes. Mit welcher Perspektive gehst du auf Menschen zu? Und das, da meine ich zwei Ebenen davon. Das ist die eine Ebene ist, wie siehst du dich selber? Das ist entscheidend. Wenn ich als Leiter mich verstehe als einer, der immer zu kurz kommt und dermaßen auf Hilfe angewiesen ist, dass andere mir helfen, diesen Laden Gemeinde am Leben zu erhalten, dann verbreite ich eine Haltung. Dann merken Menschen um mich herum, dieser arme Typ braucht Hilfe. Und wir wagen ja kaum zu fragen, aus dieser Haltung heraus, dann sagen wir dann, schau, es ist so, Sonntagmorgen 20 Kinder, meine Frau ist jeden Sonntagmorgen dann schon mit dran, wäre es möglich vielleicht unter Umständen, weißt du, wenn es dir nicht zu schwer fällt und es absolut einfach mal ein freier Sonntag in deinem Leben gibt, dass du da zufällig vielleicht auch mit anpacken könntest. So, das ist dann so diese etwas übertriebene Haltung. Kennt ihr das? So, man fragt dann und weißt du, es wäre wirklich toll, wenn du da einfach noch mit anpacken könntest. Es wäre unwahrscheinlich dankbar und es würde unsere Familie ein bisschen entlasten. Ob du das jetzt genau so machst, weiß ich nicht, aber frag dich mal, in welcher Haltung gehst du auf jemanden zu? Mir hat ein väterlicher Freund, der mich viele, viele Jahre begleitet hat, mal gesagt, du musst dir überlegen, wen du zu dir in dein Team rufst und wen du in deine Stube einlädst. Und dann hat er noch was draufgelegt und gesagt, es ist ein Privileg, Teil deines Teams zu sein. Es ist ein Privileg, Teil deines Teams zu sein. Das hat mit mir ganz viel gemacht. Weil ich plötzlich merkte, ich muss anders als jemand anderes fragen. Gott hat mir ein Mandat gegeben, auch mir. Gott baut in mir etwas auf. Gott ist daran, mich zu verändern. Und ich bin gerufen, mich in Menschen zu investieren und sie aufzubauen. Aber wenn ich als Knecht auftrete, wie will ich denn Söhne und Töchter aufbauen? Miterben im Reich. Als wer rufe ich? Wie siehst du dich? Das ist so entscheidend. Wenn ich Menschen suche, die mir helfen, wird sich wenig bewegen. Ich versuche das nachher dann noch zu verdeutlichen. Weil dann laufe ich nicht als Sohn Gottes in dieser Welt. Dann stehe ich nicht hier als Miterbe des Reiches, als Mandatsträger. Und dann kann ich auch niemanden in das hinein aufbauen. Väter können Söhne zu Vätern heranformen. Das ist klar, aber Knechte multiplizieren ihre Knechtschaft. Und ich merke, wir Schweizer bezeichnen uns gerne als demütig. Ob wir es immer sind. Aber ist es nicht so, dass bei uns noch so ein Minderwert ist? Ich rede jetzt die Schweizer an. So, und wir nicht den Mut haben, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, in dich möchte ich mich investieren. Aber ich kann mich intensiv in höchstens 3 Menschen investieren. Du kannst vielleicht 20. Jesus hat sich auf 12 beschränkt. Das schaffe ich nicht in 3. Und da muss ich mir gut überlegen, in welche Menschen investiere ich mich intensiv. Und ich weiß, ich habe einen Schatz auszuteilen. Ich habe denen was zu geben, weil Jesus mir ganz viel anvertraut hat, was ich weitergeben darf. Und wenn das jemand nicht will, dann springe ich dem nicht nach. Ich gehe in der Haltung, es ist ein Privileg, wenn ich mich in dich investiere. Das sage ich als Schweizer. Und das hat mich einige Überwindung gekostet, als ich das erste Mal gesagt habe. Und weißt du was? Du darfst und du musst das auch. Aber erst, wenn es in dir herangewachsen ist. Es ist ein Privileg, an der Seite von Andreas laufen zu dürfen und von Katrin doch. Ich habe manchmal mit den Namen ein bisschen ein Problem. Es ist ein Privileg, an deiner Seite laufen zu dürfen. Gott hat dir was anvertraut, was du in andere Menschen hinein investieren darfst. Du darfst sie fördern. So wie du dich siehst, ist much entscheidend, wie du andere aufbaust. Macht das Sinn? So. Wenn du dich als Sklave siehst, als Knecht, als jemand, der doch nichts zu bieten hat, der niemand ist, das ist eine Botschaft, die kommt aus jeder Pore raus. Da kannst du noch so belesen sein und noch so manches Diplom an der Wand hängen haben. Das kommt aus jeder Pore raus, das schmeckt man, das verbreitet sich. Und das hat etwas damit zu tun, dass du dich selber würdigst. Gott gibt uns Menschen Würde. Wir sind da bei den Seligpreisungen irgendwo hängen geblieben. Und die Vorstellung, dass Gott uns so sieht, das ist das Bild, wie er uns sieht. Oder diese Stelle in Epheser 4, 13, 14, wo ich gestern Abend gelesen habe, dass wir in das Vollmaß der Fülle Christi hineinkommen. Gott begegnet mir nicht in dem Sinn, dass er all meine Defizite sieht, sondern er sieht mich als diese Schöpfung, welche er vor Grundlegung der Welt auf seinem Herzen trug. So sieht er mich, so begegnet er mir. Und das ist das, was mich letztlich auch aufbaut. Das ist das Bild, woran er sich orientiert. Wenn wir uns anschauen, wenn wir in den Spiegel schauen, wenn wir miteinander reden, wir sind oft so defizitorientiert. Wir können relativ schnell aufzählen, was wir alles nicht bringen, wo wir überall noch nicht am Ziel sind. Und vor allem, wenn es andere betrifft, müssen wir oft nicht sehr weit überlegen. Und dann sind wir genau in dieser Botschaft drin, wo Franz vorhin ausgeführt hat. Aber Gott sieht dich anders, er sieht dich nicht defizitär. Und das heißt, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, ist es so wichtig, dass ich sie auch nicht defizitär sehe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, setzt voraus, dass ich mich liebe. Wenn ich mich übergehe, ständig übergehe, unter Leitern ist das eine der größten Gefährdungen. Leiter können sich dermaßen aufopfern, sie übergehen sich ständig und argumentieren dann oft noch sehr fromm. Ich gebe mich hin. Verstehst du? Ich lege mein Leben nieder für diese Menschen, die Gott mir anvertraut hat, aber sie übergehen sich ständig, ihre Bedürfnisse. Sie nehmen sich selber nicht wahr. Und wenn wir uns nicht würdigen, wie können wir anderen Würde geben? Gott gibt dir Würde. Jetzt versuche ich das ein bisschen praktisch zu machen. Kannst du mal klicken? Ah, zu weit. Okay. Nimm es nochmal weg, ist zu früh. Man kann es fast nicht lesen, sehe ich. Die Bibel hat sehr klare Vorstellungen, was Mitarbeiterschaft anbelangt. Da heißt es zum Beispiel im 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wahrheit dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Das auserwählte Geschlecht. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. So begegnet Gott uns Menschen als Partner beim Reich Gottesbau. Oder Epheser 1, 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Das habe ich vorhin bereits angetönt. Und dann ist diese Stelle in Epheser 4, 11, wo diese Ämter beschrieben sind, oder noch eine andere Stelle ist Epheser 2, 10, welche ich gestern Abend bereits gelesen habe. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Da kommt dir nichts von Defizit entgegen. Das ist Würde um Würde. Da ist ein Grundwohlwollen, dass das Vorschusslorbeeren ist zu wenig gesagt. Das ist nicht fassbar. So begegnet dir Gott. Es kommt ganz klar heraus, Gott setzt ein. Gott erwählt. Gott beruft. Und nicht Helfer, Knechte, Untergebene, Erwählte, Berufene. Unter diesem Aspekt sind wir miteinander unterwegs, als Erwählte und Berufene, als von Gott Eingesetzte. Es gibt eine knackige Stelle, es gibt viele knackige Stellen in der Bibel. 1. Korinther 12, 18, das ist ja dieses Kapitel, wo es um den Leib geht. Und da steht, dass Gott ein jedes Glied eingesetzt hat, so wie es ihm gefällt. Hast du das schon mal gelesen? Er setzt ein, wie es ihm gefällt. Als Gemeindeleiter bin ich manchmal gefährdet, dass ich Leute gerne dort einsetze, wie es mir gefällt. Und jetzt heißt das, das ist nicht dein Job, ich setze ein, hallo, und wie es mir gefällt. Und ich konfrontiere Leute, die neu in die Gemeinde kommen, immer mit diesem Vers. Weil viele kommen und sagen, ja, wir sind am Prüfen, wir sind am Fragen, ist das unsere Gemeinde? Und dann kommt, habt ihr eine Jungschar, wie ist bei euch der Lobpreis, gibt es dieses Team und jenes? Und dann sage ich, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wo setzt Gott euch ein? Das ist die Frage. Die Frage ist nicht, ob wir eine Jungschi haben. sondern wo setzt Gott euch ein? Weil das ist der Platz, wo es euch gut geht und wo ihr gesegnet werdet und wo ihr zum Segen werdet. Versteht ihr? Es bringt nichts, wenn der kleine Finger hier sagt, es ist nicht so angenehm, da Teil dieser Hand zu sein und immer nur kleiner Finger zu sein. Ich will jetzt mehr Gewicht erhalten und will den Platz der Nase einnehmen. So, dieser Finger wird unglücklich sein und der ganze Körper auch, weil ich dann nicht mehr atmen kann. Da entfaltet er sein ganzes Gewicht und wird durchblutet, kommt in seine Berufung hinein und wird zum Segen für alle. Darum setzt Gott ein. Er hat den Körper designt, nicht wir. Und das heißt, es geht eigentlich darum, dass wir einander helfen, diesen von Gott vorgezeichneten Platz einzunehmen und nicht jemand anderes zu sein. Gott setzt ein. Jetzt kannst du diese Folie bringen. Die Thematik, ja, ich lese es dann auch noch. Ich habe das schwarz, sieht man nicht so gut. Wenn wir auf Menschen zugehen im Sinne von, das sind Leute, die mir helfen, die Gemeinde zu bauen, dann hat das Konsequenzen. Und die Konsequenzen sind andere, als wenn ich auf Leute zugehe und sie als Erwählte und Berufene anschauen. Wenn ich mit der Helferhaltung unterwegs bin, dann ist in mir diese Vorstellung, ich muss die Arbeit tun und suche Menschen, die mir helfen. Wenn ich mit dem Bild von Erwählten, Gerufenen unterwegs bin, heißt das, ich unterstütze Menschen, dass sie ihren Dienst, in ihrem Dienst reifen und wachsen können. Es geht nicht primär um den Dienst, sondern es geht um Reife und Wachstum. Es geht mir um dich. Es geht mir darum, dass du mehr und mehr eben in dieses Bild Jesu verwandelt wirst, dass du aus dem vollen Schöpfen lernst, dass alles, was sich noch alte Muster festgesetzt haben, dass du gelöst wirst und dich ausrichten kannst auf das Reich Gottes, dass du frei wirst von Knechtschaften, dass du herausgelöst wirst, vielleicht auch aus Vorstellungen biografisch geprägten, destruktiven Mustern. Und merkst, es ist so eine Freiheit durch das Evangelium in meinem Leben. Ich unterstütze Menschen, ich begleite dich, dass das Werk, was Jesus in dir angefangen hat, zur Vollendung kommt. Er macht's, nicht ich. Aber ich unterstütze dich, ich begleite dich. Wenn ich mit der Helferhaltung unterwegs bin, meine ich, ich trage allein große Verantwortung. Ich als Leiter. Aber meine Verantwortung als Leiter ist, andere aufzubauen. Und nicht alles zu tragen, sondern andere aufzubauen. Wiederum Epheser 4,11 folgende. Gott hat eingesetzt, um die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Helfer fühlen sich deswegen auch nie verantwortlich. Je nachdem, wie sie glismet sie, kann das anders sein. Gestrickt heißt es auf Deutsch. Und dann kommt die Frage, muss ich das jetzt auch noch tun? Ich habe schon letzten Sonntag. Ich habe dir schon letzten Sonntag geholfen. Kannst du eigentlich froh sein, muss ich jetzt heute auch noch? Oder dann lädst du ein zu einem Seminar oder zu einer Konferenz und dann kommt die Frage, muss ich da auch kommen? Das ist Helfermentalität. Es muss absolut niemand kommen. Aber versteht ihr, wenn wir ein Familienfest haben, bei uns, in unserer Familie, jetzt hat noch nie ein Kind oder ein Enkelkind gefragt, muss ich auch kommen? Die Frage ist, wie groß ist die Torte? Und was gibt es zu essen und was machen wir noch an Spielen? Es ist völlig klar, Familienfete, alle sind da. Gemeinde hat ganz viel mit Familie zu tun. Eine Konferenz, ein Seminar ist ein spezieller Event, ist ein Fest. Ihr habt immer wieder gesagt, wir haben uns so gefreut auf diesen Anlass. Sie haben gekrampft wie die Wilden und stehen dahin und sagen, wir haben uns so gefreut. Und es ist so, man schmeckt es. Es kommt einem entgegen, man spürt es. Und das ist doch, wenn du ein Hochzeitsfest vorbereitest, was für ein Krampf. Aber alle freuen sich doch auf das Hochzeitsfest. Sonst stimmt was nicht. Muss ich da, die Frage muss anders sein, darf ich auch kommen? Wo darf ich mit anpacken? Das ist so genial. Um das geht's doch. Gerufene wissen um ihre Verantwortung und übernehmen Verantwortung. Sie sind dabei. Sie sind mit dabei. Helfer denken, der kann froh sein, dass ich ihm helfe. Gerufene denken, was fördert mich in meiner Berufung? Und vielleicht nimmst du gewisse Dinge in dir jetzt wahr oder in deinem Umfeld. Es gibt Menschen, die kommen auf mich zu und sagen, hier und hier, da merke ich, da ist Gott mit mir dran. Kannst du mir helfen oder was könnte ich noch packen, damit das Schub erhält? Das sind die schönsten Momente im Alltag eines Gemeindeleiters. Mega, mega. Weil du merkst, da ist jemand unterwegs, da will jemand vorankommen, da ist jemand wach für die Impulse Gottes, für das Wirken des Geistes, da sieht jemand Jesu wirken in seinem Leben, da merkt jemand, das setzt mich frei und der kommt und fragt, kannst du mich begleiten, kannst du mich unterstützen, kannst du mir da noch Schub geben? Was mich mega freut, ich weiß nicht, wie andere das wahrnehmen, ganz junge Leute. Es gab vor 15, 20 Jahren so einen Break, wo 20, 25-Jährige den Eltern zu spüren gaben, ihr habt ja keine Ahnung. Und euch brauchen wir jetzt nicht, weil ihr seid von vorgestern. Und heute erlebe ich etwas völlig anderes, dass ganz junge kommen und fragen, gehst du ein Stück Weg mit mir? Förderst du mich? Und das macht mich so hoffnungsvoll, auch für unsere Nation. Weil eine Generation heranwächst, die die Schätze der Älteren erkennt. Und merkt, da hat Gott etwas in diese Frauen und Männer reingelegt, was mich weiterbringt. Genial. Helfermentalität gibt keine Veränderung, weil als Helfer machst du deinen Job. Ich helfe dir. Ich habe hier einen Job. Ich helfe im Kinderdienst. Ich helfe bei der Dekoration. Ich helfe bei, ab und zu, ja, helfe ich auch dem Prediger und predige auch noch, damit er nicht immer muss, oder? Aber das bringt keine Veränderung, weil ich mache einfach einen Job. Aber als Gerufener erlebe ich Transformation. Ich erkenne Anteile in mir, das hat mich so berührt, Franz, deine Ehrlichkeit bezüglich Mercy. You understand me? Yes. Yes. Thank you, Jonas. Es hat mich so berührt und zugleich getroffen. Also was ist die treibende Kraft in mir? Ist es Beurteilen, Verurteilen oder Barmherzigkeit? Und ich kann euch eines sagen, es gibt Menschen, die kommen und das freut mich natürlich und sagen, ich bin so dankbar, dass du hier diese Gemeinde leitest. Und ich sage jedes Mal zurück und ich bin so dankbar, dass ich das tun darf. Es hat nichts mein Leben dermaßen verändert und geprägt, wie dieses Unterwegssein mit Menschen und auch in dieser Aufgabe drin, wo ich oft überfordert bin, wo ich manchmal total erschrecke an mir selber. So, letzten Sonntag hatte ich so einen Ausfall. Ich habe mich bei einer Mitarbeiterin entschuldigt. Da hat mich was so geärgert. Eine Aussage unserer jungen Lobpreisleiterin am Schluss des Vorgebets und dann hat es boah, so, ich kann das, ich mach's jetzt nicht. Ich habe mich so geschämt, ich habe mich so blöd gefühlt und ich habe mich als erstes entschuldigt. Und diesen Mittwoch habe ich diese Lobpreisleiterin gesehen und gesagt, es tut mir von Herzen leid, das war wirklich nicht angebracht. Und dann schaut sie mich an und sagt, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Die hat das tatsächlich vergessen, Gnade Gottes. Wir sind so auf seine Barmherzigkeit angewiesen, versteht? Die Leiter sind nicht da und da ist die Gemeinde. Wir sind miteinander vor diesem Kreuz und wir haben unterschiedliche Mandate. Und ich habe ein Mandat oder verschiedene, um für andere zum Segen zu sein und andere sind mir zum Segen. Wir sind miteinander auf demselben Boden. Es gibt nicht da die Leiter und da Otto und Ottilie Normalchrist. Es ist ein und dasselbe, wir sind Brüder und Schwestern. Mit unterschiedlichen Aufgaben und da gibt es diese Momente, wir haben Menschen in der Gemeinde, die sind viel die besseren Seelsorger als ich. Ich habe zwar die theologische Ausbildung dazu gemacht und noch eine Zusatzausbildung und nochmal einen Kurs, aber dann gibt es solche, die können das einfach. Frustrierend, oder? Diplome und es nützt nichts. Und da denkst du, eigentlich hätte ich doch das gelernt, aber die gehen alle dorthin. So, das ist irgendwie seltsam. Helferhaltung fördert die Pfarrerkirche, Pastorenkirche, Leiterkirche. Das heißt, es gibt einen, der ist für alles verantwortlich. Es ist alles auf ihn fokussiert. Und wenn der weg ist, läuft gar nichts mehr. Und alle sind vielleicht froh, ich weiß es nicht. Und eine Gemeinde, wo wir als Berufene miteinander unterwegs sind, ist eine Epheser 4,11 Gemeinde, sage ich dem jeweils. Man könnte das sicher auch noch anders ausdrücken, aber wo du merkst, da blühen Menschen auf, da steht dieser da hinein, jene steht da hinein, da kommen Gaben zur Entfaltung. Und da ist einfach Leben drin, da ist Freude drin, da ist Leidenschaft drin. Und dann stehen tatsächlich Leute auf die Bühne und haben geschuftet wie nur etwas und sagen, es freut mich. Es freut mich, es ist eine richtige Freude. Ich erlaube mir, das hier zu sagen, es sitzt jemand hier, die Person putzt bei uns in der Gemeinde. Ein Schatz. Und letzthin haben wir zusammen gesprochen und dann hast du gesagt, ich mache das so gerne. Montagmorgen durch die Toiletten und die strahlt. Ich mache das so gerne. Das ist Würde. Und das hat mich so berührt. Herzlichen Dank. Hat mich so berührt, wirklich. Wir können Menschen entmündigen, wenn wir uns selber nicht ernst nehmen und das Vis-à-vis nicht ernst nehmen. Das ist so entwürdigend. Wenn ich dich frage, hilfst du mir beim Bau der Gemeinde? Dann ist das entwürdigend und entmündigend, weil du bist nicht einfach da, um mir zu helfen, sondern du bist ein Berufener. Und das führt in Mündigkeit hinein. Es geht darum, dass Menschen mündig werden. Ich habe gestern gesagt, eigentlich geht es ja um die Frage, was ist eigentlich Nachfolge überhaupt? Und es geht darum, dass geistliche Mütter und Väter heranwachsen. Um Mündigkeit. Und das habe ich im Fokus. Ich habe nicht im Fokus, was du jetzt im Dienstag genau tust, sondern dass du in die Mündigkeit hineinkommst. Und ich kann dir etwas sagen, wenn Menschen das merken, dann hast du wesentlich weniger Probleme, Mitarbeiter zu finden. Wir hatten Mittwoch eine legendäre Zusammenkunft als Gottesdienstmitarbeiter und dann ging es am Schluss darum, wer übernimmt jetzt Verantwortung, damit dieses und jenes umgesetzt wird. Und wisst ihr, was unser Problem war? Zu viele wollten. Ich ging glücklich nach Hause. Zu viele wollten. Zu viele wollten das jetzt da mit anpacken und jetzt geht es darum, dass einmal zwei, drei einfach da vorspuren und dann, dass man das dann weiter miteinander anschaut. Aber da habe ich gemerkt, wow, das sind jetzt Frauen und Männer, jetzt ist in ihnen etwas am Wachsen. Die wollen, dass das auf den Boden kommt. Die wollen, dass umgesetzt wird. Die wollen, dass sich was verändert. Die wollen, dass die Gegenwart Jesu mehr Gestalt gewinnt in unseren Gottesdiensten, in unserem Leben, in unseren Familien. Die wollen miteinander austauschen. Wie können wir dem Wirken des Geistes mehr Raum geben? Wie können wir Familien unterstützen, damit sie zusammen mit ihren Kindern Lobpreiszeiten gestalten können, zusammen im Gottesdienst sein können? Das sind nicht Helfer, die so reagieren. Das sind Gerufene. Und ganz einfach, das ist Multiplikation. Das zieht Kreise, das steckt an. Und wenn wir im Helfermodus laufen, dann machen wenige alles und es multipliziert sich nicht. Gut, ich mache da einen Doppelschritt. Kennt ihr diese Unterscheidung zwischen, also den Begriff von ehrenamtlich, das kennt ihr, oder? Ehrenamtlich. Kann mir jemand sagen, wer die Ehrenamtlichen, ich habe das bis heute nicht geschnallt. Also wenn es Ehrenamtliche gibt, müsste es auch Unehrenamtliche geben. Irgendwie begreife ich das nicht. Oder was ist dann das, was ist das da? Was ist das vis-à-vis? Ja, hat das jemand schon verstanden? Ich verstehe es nicht, bis heute nicht. Ich bin ehrenamtlich. Ja, aber das ist unentgeltlich. Unentgeltlich, aber das ist doch nicht, unentgeltlich und ehrenamtlich ist doch nicht dasselbe. Wir machen alle ganz viele Dinge, wo wir keinen Cash kriegen dafür. Aber ehrenamtlich ist für mich eine ganz andere Dimension. Es ist eine Mega-Ehre, Teil zu sein beim Bau des Reiches Gottes. Und liebe Freunde, wenn ich nicht mehr ehrenamtlich Gemeinde leite, dann höre ich noch heute auf. Ich kriege tatsächlich einen Lohn. Aber ich arbeite ehrenamtlich. Und freiwillig. Es gibt ja diese freiwilligen Mitarbeiter in der Gemeinde. Und was sind dann die anderen? Das sind die Geknechteten, die Gezwungenen, die Beordeten. Ist doch freiwillig, ist doch absolut freiwillig. Jesus ruft dich, du kannst sagen, danke Herr, oder nein, ich mag nicht. Ist doch freiwillig, aus freiem Herzen. Jean Vanier, das ist mir geblieben seit vielen, vielen Jahren. Jean Vanier ist Gründer der Arche-Gemeinschaften. Ich weiß nicht, ob ihr von ihm schon gehört habt. Die Arche-Gemeinschaften ist mittlerweile eine weltweite Bewegung. Da leben Menschen mit einer Leistungsbeeinträchtigung, mit sogenannten Menschen, die weniger beeinträchtigt sind, zusammen. Und es gibt nicht Betreuer und Betreute, sondern es wirkt, es ist ein Phänomen. Also das sind jetzt rein medizinisch gesehen Schwerstbehinderte mit sogenannten Gesunden. Aber jeder gibt das, was er hat, hinein auf seine Art und Weise. Und ist faszinierend. Und er hat ein Buch geschrieben über diese Arbeit und jemand hat ihn gefragt, was ist Bedingung, dass ich Teil einer solchen Arche-Gemeinschaft werden kann? Und die Antwort war verblüffend einfach und überraschend herausfordernd zugleich. Er hat gesagt, es ist ganz simpel. Du bist aus freiem Herzen ganz dabei. Das musst du auf der Lippe zergehen lassen, auf der Zunge. Aus freiem Herzen ganz dabei. Und da merke ich, so ruft mich Jesus. Ich darf aus freiem Herzen dabei sein. Aber ganz. Und so rufe ich Mitarbeiter. Es geht darum, dass du hier aus freiem Herzen, niemand zwingt dich, niemand drängt dich, niemand sagt, du musst. Es ist deine Entscheidung, aus freiem Herzen, aber ganz. Und Jesus bringt ja das dann auch noch sehr knackig auf den Punkt und sagt, wir können nicht die Hand an den Pflug legen und zurückschauen. Das kommt nicht gut. Wer Landwirt ist, weiß das. Wobei heute mit den Traktoren, die ja computergesteuert und weiß ich was, muss man noch was machen auf dem Traktor, Ernst? Oder fährt der automatisch da die Furchen? Früher mit dem Ross und so, oder? Da durftest du nicht zurückschauen, sonst waren dann die Kartoffeln so gesetzt. Aber man kann nicht zurückschauen, also entscheid dich, den Pflug zu ergreifen und dann ganz, aus freiem Herzen ganz. Gut. Und jetzt wollen wir aus freiem Herzen ganz Pause machen. Und du sagst noch was dazu, gell, Marlies? Herzlichen Dank. Applaus